Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat in der Generaldebatte zum Haushalt vor wachsendem Nationalismus gewarnt. Außerdem verteidigte sie heute im Bundestag den UN-Migrationspakt. Es sei der richtige Versuch, globale Probleme international zu lösen. Massive Kritik musste sich die Koalition von der Opposition gefallen lassen. Die FDP bemängelte eine unsolide Haushaltspolitik. Die Grünen hielten der Regierung vor, sie sei nur mit sich selbst beschäftigt.
Traditionell eröffnet die stärkste Oppositionsfraktion die Generaldebatte. Nach kurzer Kritik an der Regierung geht die AfD-Fraktionsvorsitzende wegen der Spendenaffäre in ihrer Partei in die Offensive. Anders als andere Parteien zuvor habe die AfD nichts vertuscht.
Moralische Vorhaltung müssen wir uns hier von Ihnen überhaupt nicht machen lassen. Am wenigsten von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren. Und kommen Sie raus aus Ihren Glashäusern und hören Sie auf, mit Steinen zu werfen, die Sie nachher selber treffen.
Die Kanzlerin spricht über Digitalisierung und wirbt für den umstrittenen UN-Migrationspakt, den Deutschland im Dezember mitverabschieden will.
Wir wollen vernünftige Bedingungen überall auf der Welt, weil ansonsten natürlich die Menschen sagen, du hast nur wenige Länder, in die du gehen kannst und das versuchen und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Und deshalb ist es in unserem nationalen Interesse, um es ganz klar zu sagen, dass die Bedingungen auf der Welt für Flucht auf der einen Seite und Migration auf der anderen Seite, Arbeitsmigration, sich verbessern.
Auch die mitregierende SPD sieht die Zukunft Deutschlands international in Europa.
Deswegen muss auch heute von diesem Parlament, von diesem Ort aus ein Signal ausgehen. Nämlich, dass die europäische Einigung, die Vertiefung der europäischen Einigung, die Zusammenarbeit in Europa durch den Brexit nicht ins Stocken geraten wird.
Auch in Deutschland gäbe es viele ungelöste Probleme, so die Opposition. Um die kümmere sich die Regierung zu wenig.
Wie kann es sein, dass Sie nicht in der Lage sind, alte Menschen vor Armut zu schützen oder allen Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen?
Wir erleben eine Koalition, die als große Selbsthilfegruppe vor allem mit sich selbst beschäftigt ist und schon lange nicht mehr mit den Sorgen und den Nöten der Menschen.
Auch die FDP sieht die Prioritäten falsch gesetzt.
Bürgerinnen und Bürger und Betriebe müssen entlastet werden. Was wir aber nur finden, ist zusätzliche Belastung, wie beispielsweise bei der Parität bei der gesetzlichen Krankenversicherung.
Es war ein leidenschaftlicher Schlagabtausch heute im Bundestag. Am Freitag wird dann über den kommenden Bundeshaushalt abgestimmt.
Die britische Premierministerin May ist wenige Tage vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit nach Brüssel gereist. Bei einem Treffen mit Kommissionspräsident Juncker ging es darum, noch offene Fragen des Austrittsabkommens zu klären. Unterhändler beider Seiten hatten sich vor einer Woche auf den Vertrag verständigt. Er soll bei dem Gipfel am Sonntag verabschiedet werden. In Großbritannien ist die Vereinbarung umstritten und hat zu Rücktrittsforderungen an May geführt.
Flagge aufziehen für die Tea Time in Brüssel. Theresa May am späten Nachmittag, der Besuch bei Kommissionschef Juncker für sie eine Bühne, um den Briten zu zeigen, dass sie kämpft bis zum Schluss für den bestmöglichen Brexit-Vertrag. Denn über den wird bei ihr zu Hause heftig gestritten, auch heute wieder. Die Alternative zu diesem Vertrag ist entweder Unsicherheit und Spaltung oder das Risiko, dass wir gar keinen Brexit haben. Kein Brexit? Ungewöhnliche Töne von May. In den Brüsseler Büros arbeitet man trotzdem weiter an den Scheidungspapieren. Die werden nun auch aus der EU kritisiert. Frankreich, Portugal und Spanien fordern, auch künftig in britischen Gewässern fischen zu dürfen. Die Niederlande und Dänemark verlangen Garantien für fairen Wettbewerb, damit London nach dem Brexit nicht Umwelt- oder Sozialstandards absenkt. Spanien droht gar mit einem Veto. Es will direkt mit London verhandeln über die Zukunft der britischen Exklave Gibraltar. Deutschland mahnt zur Einigkeit.
Wir wissen, wie schwierig auch die Diskussion in Großbritannien ist. Ich kann aber für die Bundesregierung sagen, wir stimmen diesem Austrittsvertrag zu. Er ist hart erarbeitet.
Aber er hat noch Lücken. Etwa wie lange denn die Übergangsphase nach dem Brexit dauern soll. Stand heute gibt's dazu im Text nur zwei mysteriöse X. Trotz aller Probleme hier in Brüssel hofft man, dass der Deal bis zum Gipfel am Sonntag steht. Doch sicher ist nichts. Kommissionschef Juncker hat eigens Termine abgesagt, um Zeit für den Brexit zu haben. Eins will die EU in jedem Fall verhindern: Verhandlung noch auf dem Gipfel und damit womöglich Streit oder gar Scheitern auf höchster Ebene.
Im Streit zwischen der EU und Italien über den Haushaltsplan der Regierung in Rom rückt ein Defizitverfahren näher. Die EU-Kommission lehnte den in Brüssel vorgelegten Etatentwurf endgültig ab. Der zuständige EU-Kommissar Dombrovskis sagte, der vorgelegte Entwurf verstoße gegen die Regeln der Eurozone. Italiens stellvertretender Ministerpräsident Salvini sieht dagegen sein Land ungerecht behandelt.
Italien sitzt auf einem riesigen Schuldenberg, 2,3 Billionen Euro. Allein im kommenden Jahr muss das Land mindestens 300 Milliarden für fällige Anleihen und Zinsen aufbringen. Wirtschaftsexperten fürchten eine Schuldenspirale, denn beim Wachstum hinkt Italien der EU hinterher. Dort liegt die Prognose für 2019 im Schnitt bei 2% Wirtschaftswachstum, in Italien nur bei 1,2%. Jetzt will Italien noch mehr Schulden machen. Das Geld besorgt sich Rom über Staatsanleihen bei Banken und Privatanlegern. Das wird zunehmend teurer. Bereits jetzt zahlt Italien deutlich mehr Zinsen für Staatsanleihen als andere EU-Staaten. Etwa 3,5% für 10-jährige Anleihen. Deutschland zahlt dafür nur knapp 0,35%. Größter Gläubiger sind italienische Banken, die die meisten Staatsanleihen halten. Auch sie laufen Gefahr, in einen Abwärtsstrudel zu geraten, sollte die Verschuldung Italiens weiter zunehmen und die Talfahrt am Anleihemarkt anhalten.
Die EU-Kommission läutet die nächste Eskalationsstufe mit Italien ein. Die Regierung besteht weiter darauf, mehr ausgeben zu wollen und will am Haushalt nichts mehr ändern. Die Zahlen sprechen für sich. Es tut uns leid, aber wir kommen zu dem Schluss, dass das geplante Budget nicht vereinbar ist mit den Empfehlungen der Europäischen Union. Italien besteht nun weiter auf eine höhere Neuverschuldung von 2,4% der Wirtschaftsleistung, nachdem die Regierung zunächst 0,8% zugesagt hatte. Die EU-Kommission macht nun den Weg frei für ein Defizitverfahren gegen Italien, über das mehrheitlich später die Mitgliedstaaten entscheiden müssen. Italien reagierte prompt. Ein Brief aus Brüssel ist angekommen, aber ich warte auch auf einen vom Weihnachtsmann. Wir reden weiter, antworten höflich wie immer, aber werden unseren Weg weitergehen. Der italienische Ökonom Alessio Terzi analysiert die Lage seines Landes seit vielen Jahren und arbeitet bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Sein Urteil? Für einen Ökonomen macht das kaum Sinn, was Italien da tut. Das Land gibt Geld aus, das es nicht hat. Die Risiken sind gewaltig. Ich weiß nicht, ob die Regierung sich dessen bewusst ist. Die EU-Kommission war bereits mehrfach nachsichtig mit Italien. Jetzt musste sie den Weg freimachen für das Defizitverfahren. Sonst hätte sie sich vollends unglaubwürdig gemacht. Nun droht sich der Konflikt ins nächste Jahr mitten in den Europawahlkampf zu ziehen. Genau darauf scheinen Italiens Populisten zu setzen.
Nach dem Skandal um sogenannte Cum-Ex-Steuergeschäfte sind deutsche Ermittler offenbar einer weiteren Masche mutmaßlichen Steuerbetrugs auf der Spur. Nach Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung geht es um Geschäfte mit Papieren, die von US-Banken ausgestellt und stellvertretend für meist ausländische Aktien gehandelt werden. Inhaber solcher Papiere sollen deutsche Finanzbehörden getäuscht und unrechtmäßig Steuererstattungen in Millionenhöhe kassiert haben. Das Bundesfinanzministerium zeigte sich alarmiert. Wie die Geschäfte genau funktionieren sollen, erklären wir ausführlich bei uns im Internet auf tagesschau.de. Nach mehreren Urteilen zu Dieselfahrverboten in deutschen Städten ist erstmals eine außergerichtliche Einigung möglich, nämlich für Darmstadt. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden forderte die Deutsche Umwelthilfe und den Verkehrsclub Deutschland sowie das Land Hessen auf, bis Mitte Dezember eine gemeinsame Lösung zu finden. Bislang gibt es in 12 Städten Gerichtsentscheidungen zu Dieselfahrverboten oder diese sind bereits in Kraft. Unklar ist weiter, wie die Dieselfahrverbote kontrolliert werden sollen.
Ein bisher einmaliger Vorgang. Das Verwaltungsgericht in Wiesbaden fällt kein Urteil in Sachen eines möglichen Dieselfahrverbotes in Darmstadt. Hessen und Deutsche Umwelthilfe sollen in Vergleichsverhandlungen treten, damit Luftgrenzwerte eingehalten werden können. Darmstadt versucht mit einem Green City Plan Fahrverbote zu verhindern. Mit rund 200 Maßnahmen wie einem Ausbau der Radwege soll die Luft sauberer werden. Laut Umweltbundesamt gibt es nur in München und Stuttgart schlechtere Luftwerte als in Darmstadt. In Städten, in denen Fahrverbote für Diesel gelten, könnten diese automatisch erfasst werden, meint das Bundesverkehrsministerium. Datenschützer finden das problematisch.
Wir haben ja eine Regelung, die im Prinzip besagt, dass die Daten der dort aufgenommenen Pkw sowie auch Fahrer für 6 Monate gespeichert werden können.
Mit Blick auf die Dieselfahrverbote sehen Datenschützer das als überzogen an. Es stelle sich zudem die Frage der technischen Ausrüstung, kritisiert der Städtetag. Geräte wie die Mautkontrollstellen an Autobahnen gäbe es in den Innenstädten nicht.
Wir würden einen enormen Kostenfaktor verursachen, in den einzelnen Städten, um Fahrverbote zu überprüfen, von denen die Bundesregierung sagt, sie werden nur ein vorübergehendes Phänomen sein. Das macht keinen Sinn. Und wir haben eine günstige, einfache Alternative. Und diese Alternative heißt blaue Plakette.
Eine blaue Plakette würde zur Einfahrt in gekennzeichnete Zonen berechtigen, ähnlich wie schon existierende grüne Plaketten. Verkehrs- und Umweltministerium in Berlin verweisen aber auf einen Koalitionsbeschluss im Oktober, wonach eine Regelung für eine einheitliche Kennzeichnung nicht erforderlich sei.
Heute einen Krieg beenden. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Buß- und Bettag. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bedford Strom, rief in seiner Predigt in der Münchner Matthäuskirche zur friedlichen Überwindung von Konflikten auf. In der Politik und im Privaten gebe es Unfrieden und Missverständnisse. Die evangelische Kirche ruft am Buß- und Bettag zur Besinnung und Neuorientierung auf. Ein gesetzlicher Feiertag ist er nur noch in Sachsen. In der Fußball-Bundesliga wird es von Sommer 2021 an keine Montagsspiele mehr geben. Die Deutsche Fußballliga reagierte damit auf die Proteste und Boykottaktionen der Fußballfans in den Stadien. Bis zum endgültigen Aus gelten die laufenden Fernsehverträge. Montagsspiele sind vor allem für viele Fans der Auswärtsmannschaften ein Ärgernis, weil sie ihr Team werktags nicht begleiten und im Stadion unterstützen können.
Hunderte von Tennisbällen fliegen in hohem Bogen auf den Rasen. Eine Botschaft der besonderen Art beim ersten Montagsspiel der vergangenen Bundesliga-Saison zwischen Frankfurt und Leipzig. Es ist nur eine von zahlreichen Protest- und Boykottaktionen gegen den von den Fans so ungeliebten Spieltermin. Jetzt die Kehrtwende, das Montagsspiel wird wieder abgeschafft. Am Mittag kommt die Nachricht der Deutschen Fußballliga via Twitter. Die DFL kann bestätigen, dass bereits Ende September beim letzten Treffen der 18 Bundesliga-Clubs zur Vorbereitung der nächsten Medienausschreibung einstimmig beschlossen wurde, ab der Saison 2021/22 auf Montagsspiele in der Bundesliga zu verzichten. Ein Paukenschlag, nachdem die Bundesliga-Vereine der Einführung des Montagsspiels selbst zugestimmt hatten, als Ausweichtermin für die Europapokalteilnehmer. Das Resultat? Halbleere Stadien und anhaltender Frust bei den Fans. Der Montag für sie ein Symbol des zunehmenden Kommerzes im Fußball und nun Erleichterung.
Ich finde es sehr gut. Die Montagsspiele braucht man nicht.
Wer hat da schon Zeit zum Fußball zu gehen?
Das ist für eine gute Nachricht für alle Fußballfans, die eben noch am nächsten Tag arbeiten gehen müssen.
Und die Koordinationsstelle Fanprojekte sieht in der Entscheidung sogar noch mehr.
Dass damit auch ein Signal ausgesendet wird, dass der Fußball, dass die DFL den Fans zuhört und den Interessen von Fußballfans auch entgegenkommt.
Die 5 Montagsspiele pro Spielzeit werden von der Saison 2021/22 an auf den Sonntag verschoben. Bis dahin sind gegen den Montag weitere Proteste geplant.
Die Lottozahlen. 18, 24, 29, 30, 42, 47, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 22. November.
Deutschland liegt unter leichtem Hochdruckeinfluss. In der kalten und oft auch feuchten Luft bleibt grau die bestimmende Farbe. Heute Nacht gibt's viele Wolken, ein paar Lücken am ehesten in Nordrhein-Westfalen, im äußersten Süden und in Ostseenähe. Meist bleibt es trocken. Auch am Tag vielerorts trübe, vereinzelt fallen ein paar Tropfen oder Flocken. Richtung Ostsee sowie im Süden scheint gebietsweise die Sonne. An den Alpen heute Nacht bis -6, in der Kieler Bucht bis +4 Grad. Morgen Werte von 1 Grad in Vorpommern bis 9 Grad am Alpenrand. Am Freitag teils Nebel oder Wolken mit ein paar Tropfen, teils freundlich. Am Wochenende vor allem im Süden gelegentlich sonnige Lichtblicke, sonst meist grau in grau und gebietsweise fällt Regen, auf den Bergen auch Schnee.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Wie viel Zuwanderung verträgt Deutschland, die heftige Debatte um den EU-Migrationspakt und die kriminelle Energie deutscher Banken, neue Vorwürfe wegen Steuerbetrugs. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.